Wir haben eine Serie, in die wir einsteigen. Einige von euch, also some of you may only understand English, then you have the chance to take a headphone and we will translate it into English. The headphone is back there by Ernst. Exactly. So, also, wir wollen in diese Serie einsteigen. Erfolg ist .. Und Gernot wurde sehr angesprochen durch einige Aussagen, die René Winkler gemacht hat, und hat dann das Gefühl gehabt, er möchte gern diese Serie anbieten. Und David und ich sind dann damit eingestiegen. Heute hätte Gernot gerne angefangen und euch ein bisschen weiter ausgeführt, wie das Thema zustande kam. Er wird das hoffentlich nächsten Sonntag machen. Im Moment ist er krank geschrieben bis Mittwoch. So hat er noch ziemlich eine Grippe erwischt. Nun, ich werde versuchen, diese Predigt jetzt mal, diese erste Predigt zu halten mit diesem Thema: Erfolg ist gehen und nicht nur bleiben. Wenn ein Reporter zu dir an die Arbeitsstelle kommen würde oder an deinen Arbeitsplatz und dich fragen würde, was bewirkt deine Arbeit in dieser Welt? Was würdest du sagen? Oder wenn Hans jetzt rumgeht mit dem Mikrofon und sagt, was beeinflusst deine Arbeit, diese Welt? Was bringt's? Wenn Väter ihren Kindern nachspringen müssen, was bringt's? Was würdest du sagen? Wenn man dich in deiner Küche besucht beim Kochen, und was machst du eigentlich? Was bringt das diese Welt und überhaupt? Wir verbringen einen großen Teil unserer Zeit in unserem Arbeitsplatz, ein wirklich großer Teil. Und es ist wichtig zu wissen, was man sagen könnte hierzu. Und es gibt Leute, die sind ausgestiegen aus der Arbeit, die sind heute vielleicht in der Mission, ich weiß um solche, oder als Pastoren tätig, weil sie sagten, ja, die Arbeit, die hat es für mich nicht gebracht. Ich wusste nicht, warum ich noch arbeite. Sie hatten zwar die Arbeit geliebt, aber sie haben nicht gesehen, wie das etwas sein könnte, das der Welt etwas bringt. Es gibt einen ganz berühmten Mann, der war wirklich spitze in vielen Bereichen des Lebens und des Alltags. Der Mann war gut in Architektur und Bau. Er war absolut spitze darin, in Wissenschaft, in Botanik, in Politik und in Kunst und Literatur und Unterhaltung. Eigentlich in jedem Bereich war er exzellent. Und dieser Mann hat geschrieben, an einem Punkt in seinem Leben, wir lesen das in Prediger 1, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeiten der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Sehr deprimierend, oder? Ach, ist doch alles Kuckus. Ist doch alles für nichts. Kannst machen, was du willst. Salomo war erfolgreich. Und zwar, er war der weiseste Mann in der Zeit, sagt man. Ja, war er auch in vielen Bereichen. Und sie kamen von weit her um ihn zu hören, um seine Weisheit zu vernehmen. Die Paläste, die Gärten, die er hatte, mussten beeindruckend gewesen sein. Und doch in seinem Herzen kam er zu dem Punkt, wo er das alles als nichts betrachtete. Und dazu gebe ich jetzt eine These. Wir haben es jetzt mit den Thesen. Erfolg ist, das, was ich tue, im Gesamtbild, im Zusammenhang von Gott her zu sehen. Das ist Erfolg. Und ich glaube, Salomo hat das aus den Augen verloren. Und deswegen dieses Urteil. Es kommt dann später, wo er wieder so irgendwie die Kurve doch noch kriegt. Wenn wir das aus den Augen verlieren, was Gott im Gesamten tut, und im Zusammenhang tut, dann können wir zu einem Ergebnis kommen wie Salomo. Wenigstens, wie er es da in diesem Abschnitt seines Lebens hatte. Ich möchte etwas ausholen und anfangen mit 1. Mose 1, 1 bis 2. Wir wissen, da ist der Schöpfer Gott. Der hat alles gemacht, die Erde. Es war der Vater, der das initiiert hat, Vers 1. Es war der Geist, der da war über dem Wasser. Und im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus Christus, der Sohn, alles als ausführender Schöpfer damit beteiligt war. Es waren die drei, die zusammenarbeiteten. Und es brauchte Intelligenz. Und es brauchte Organisation. Gott sprach und es wurde. Aber dann mussten die Dinge zusammenarbeiten. Es musste eine Einheit geben von den einzelnen Schöpfungsdingen, die zusammenkamen. Es musste Ordnung hineinkommen. Und so gab es ein Zusammenspiel der Dinge der Schöpfung. Und die Dreieinigkeit hat auch hier zusammengearbeitet, 6 Tage. Oder 6 Zeiten, wie es einige meinen, oder Äonen, wie man das dann immer liebt. Als Gott das alles betrachtet hat, sagt er, es ist gut. Und einige denken, er sagt, es ist perfekt. Alles ist völlig perfekt. Jein, sage ich. Ja und nein. Ja, es war perfekt für diesen Moment. Es war perfekt für das, was Gott machen wollte. Er wollte das genau so. Aber war es absolut fertig? Ich glaube noch nicht. Das war der Anfang der Schöpfung und die war gut. Und die war perfekt. Aber nicht vollkommen alles. Weil, warum sage ich das? Weil Gott dann Adam und Eva berufen hat, weiterzumachen, weiterzugehen, nicht stehen zu bleiben und zu sagen, oh, schön, look, alles perfekt. Nein, es gab dann, dass sie sich vermehren sollten, dass sie der Schöpfung Sorg haben sollten, dass sie arbeiten sollten, Früchte suchen, Essen zusammenstellen, kultivieren. Und das hieß vielleicht da und dort zurückschneiden, hier und da etwas ändern und etwas bauen und machen. Es ging weiter nach der Schöpfung. Da ist nicht alles stehen geblieben, bis in alle Ewigkeit dasselbe. Der Mensch wurde gebeten, teilzuhaben, dass die Schöpfung bewahrt wird und dass es ihr gut geht. Dass das Paradies ein guter Platz ist. Wisst ihr, ich habe letzten Sonntag, ja, oder nicht letzten Sonntag, aber die letzten Sonntage, noch im alten Jahr habe ich darüber gesprochen, über das Programm des Alltags, nämlich dass Gottes Namen so ein Programm des Alltags sind. Gottes Namen sind Charakter von Gott, sind aber auch Arbeitsbeschreibung, sind Teil des Rhythmus des Lebens. Am ersten Sonntag des Jahres habe ich über die Freude gesprochen und gesagt, dass auch das zum Programm eines christlichen Lebens gehört. Freude ist nicht etwas, das wir uns erarbeiten, sondern das ist da. Es ist ein Teil vom Rhythmus des täglichen Lebensliedes. Ihr könnt das nachlesen in der letzten Predigt vom 1.1. Und da könnt ihr auch nachlesen, warum ich nicht unbedingt von Ballast reden will, wenn es ums Leben geht, sondern um Rhythmus, um ein Lebenslied, das wir singen. Und nun sage ich, Arbeit gehört zum Rhythmus des Lebens. Von der Schöpfung an ist Arbeit ein Teil des Rhythmus des Lebens und der Schöpfung. Und wenn du dich vielleicht fragst, ja, aber hör zu, ich bin nur Verkäufer oder Verkäuferin, ich bin nur Maurer, ich baue ja nur ein Haus und dann in 50 Jahren wird es sowieso wieder abgerissen. Was soll denn das? Ich bin nur am Computer. Und da geht es nicht mal 50 Jahre, in 3 Tagen weiß schon niemand mehr, was ich gemacht habe. Du schaust den Kindern und sagst dir, in ein paar Jahren gehen sie sowieso ihren Weg. Und was soll das? Und manchmal gehen sie auch nicht unbedingt gute Wege. Ich sage aber, nächste These, Erfolg ist den Auftrag, welcher Adam und Eva erhalten haben, alles zu tun, damit es allen im Paradies gut geht. Egal, was diese Arbeit war, auch heute noch zu leben. Für mich ist das Erfolg, dass wir heute noch leben, so wie Adam und Eva den Auftrag bekamen, dass wir diesen Auftrag auch ausführen. Dass es unserer Umwelt, dass es der Schöpfung wohlgehe. Egal, was die Arbeit ist. Und deswegen kann man das für jede Berufsgattung, für jeden Arbeitsweg und jede Beschäftigung sagen. Es gibt in jedem Arbeitsbereich diesen Auftrag. Schaffe für das Wohl des anderen. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, aber es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich gedacht habe, wenn du kommunizieren willst mit anderen, musst du Briefe schreiben oder ans Telefon gehen zu Hause. Dass man draußen irgendwann, irgendwo telefonieren könnte, das habe ich nie für möglich gehalten. Da hat man gar nicht daran gedacht. Ja, aber schaut mal, dann kam etwas. Gell, das ist so die Entwicklung, oder? Da waren noch die alten Dinge. Und wenn diese Leute mit diesen riesen Dingen rumlaufen gingen, da habe ich schon manchmal gelacht. Oh. Aber die konnten jetzt wenigstens draußen telefonieren. Das waren die Top-Manager. Da hast du noch Bürde getragen. Ja, schau mal. Heute ist das absolut kein Problem mehr. Das ist gar keine Frage, was ich machen kann. Ja, man hat diese Dinger. Kann man sogar Fotos verschicken. Und es ist so simpel und einfach. Gott möchte, dass diese Welt herrlich ist und dass es gut geht in dieser Welt. Ich bin dankbar für die, die daran gearbeitet haben, dass wir heute so etwas haben wie ein iPhone, obwohl ich es ja nicht selber brauche, aber das hat mit persönlichen Gründen zu tun, aber vielleicht, wenn ich dann pensioniert bin, tue ich mir dann eins zu. Aber ich habe ja eins, ein iPhone, das heißt Margaret. Und so ist das auch erledigt. Aber ich bin dankbar für die, die gearbeitet haben. Und einige würden vielleicht sagen, du, es war nur so wenig, dass ich daran gearbeitet habe. Ja, vielleicht nur wenig, aber du hast mitgeholfen für eine Entwicklung, die vorwärts ging, oder? Gott möchte, dass diese Welt herrlich ist. Darum hat er einige berufen als Künstler, andere als Designers, als Kosmetiker oder Kosmetikerinnen, Maler und Farbladenbesitzer. Gott möchte, dass der Mensch gesund ist. Darum gibt es Ärzte, Pflegepersonal, Nutrition-Beratung, Therapie, Forschung und vieles mehr im Gesundheitswesen. Gott möchte, dass Kinder geliebt und betreut werden. Darum gibt es Eltern und Großeltern und Tanten und Onkeln und Lehrer und Kindergärtner und Gott möchte Gerechtigkeit und darum ist es ihm wichtig. Da hat er dann auch Sozialarbeiter, Anwälte, Richter, Politiker und Politikerinnen. Gott möchte Sicherheit und Ordnung fürs Leben. Dafür gibt er Manager, Sekretärinnen, Buchhalter, Polizisten, Soldaten und so weiter. Ihr merkt, um was es mir geht. Es gibt keinen Bereich im Leben, der nicht brauchbar wäre, damit der Auftrag, der ursprünglich an Adam und Eva ging, auch ausgelebt werden kann. Ich gebe eine dritte Erfolg ist, These. Erfolg ist, wenn wir arbeiten, um das Leben der Menschen, welche Gott ja liebt, besser zu machen. Dann tun wir Gottes Werk. Dann sind wir Gottes Arbeiter. Wir stehen dann in Gottes Arbeit. Also ich muss jetzt etwas sagen, das für einen Pastor vielleicht ein bisschen komisch tönt. Es geht gar nicht unbedingt immer um Evangelisation und geistliches Leben. Natürlich doch ja und doch nein. Ich meine, es ist eine Frage der Sicht. Es sollte wenigstens nicht die einzige Motivationspunkt sein, dass ich etwas tue. Manchmal geht es einfach ums Leben. Natürlich um ein Leben mit Gott und unter Gottes Ordnung und Gottes Geist. Ein Leben im Rhythmus mit Gott. Und das hat natürlich Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Das ist klar. Bob und Bill gingen an einem kühlen Frühlingstag fischen. War sehr kühl. Sie kamen früh am See, haben dann gleich ihre Leinen ins Wasser geworfen. Nach ein paar Stunden hatte Bob schon einige Dutzend Fische. Bill hatte noch keinen. Und Bill fragte Bob: Was machst du eigentlich, dass du so viele Fische fängst? Und Bob sagte: Was? Versteh dich nicht. Man muss die Würmer warm halten. Was? Man muss die Würmer warm halten. Er hat die Würmer ausgespuckt und man muss die Würmer warm machen. Hey, das ist absolut Hingabe. Das ist absolute Hingabe. Erfolg kommt nur in der Hingabe. In der Hingabe zu was immer du tust. In Wahrheit ist es so, dass du nur in echte Erfüllung und in echte Freude kommst, wenn du konsequent nachfolgst. In Matthäus 4,19 heißt es, und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Wir müssen nicht die Würmer warm halten in unserem Mund, aber wir müssen Nachfolger sein. Und wir müssen mit ihm leben und leben wollen. Und das in einer hingegebenen Nachfolge. Was heißt das? Henry Ward Beecher, er war ein Prediger in der antiken Sklavenbewegung, der Antisklavenbewegung, nicht antiken, Antisklavenbewegung um 1800 herum. Und er sagte, die Stärke und das Glück eines Menschen bestehen darin, herauszufinden, wohin Gott geht und dann diesen Weg auch zu gehen. Ich war recht beeindruckt durch diese Aussage und ich habe immer gedacht, ich will herausfinden, wo Gott ist und dran ist. Und da will ich dann auch hin. Und vor Jahren hat Henry Blackaby, ist auch ein Henry, 1900 rum, habe ich Bücher gelesen von ihm und er hat einmal auch genau das Ehrliche gesagt, finde heraus, wo Gott am Arbeiten ist und dann mache mit. Und ich war begeistert, aber eigentlich auch nicht so. Denn wo ist denn Gott am Arbeiten? Wie finde ich das raus? Und deswegen möchte ich noch ein bisschen etwas ergänzen. Ich sage, wo immer du lebst und arbeitest, wisse, dass Gott auch da ist, bei dir und für dich einen Auftrag hat. Such nicht unbedingt, wo Gott der Arbeit ist. Bleib an der Arbeit, wo du bist und glaube, dass Gott bei dir ist. Und das bringt etwas Ruhe, oder? Sonst bin ich ja immer unsicher, wo ist jetzt Gott an der Arbeit? Habe ich es verpasst? Bin ich gerade auf dem falschen Büro? Natürlich, wenn wir wissen, dass Christen nur gut leben, wenn sie unter der Führung Gottes leben, dann hat das auch seine Konsequenzen. Und dann möchten wir, dass sie das auch hören. Dann werden wir auch da oder dort reden oder vielleicht auch etwas tun. Unter dem Zeichen des Erfolges war die Überschrift bei diesem Buch Jenseits der Wälder von Robert Fittatz. Und da ging es um die Geschichte von diesem Missionar James Evans. Er hat 1843 war er dort in Norway House in Kanada, dient als Missionar und er erzählt diese Geschichte von Kanawabi. Die Hudson Bay Gesellschaft war damals sehr beschäftigt mit den Fellen. Die wurden reich, indem sie dort Felle holten bei den Indianern und dann nach England schifften. Alle möglichen von Fellen. Biber, Bärenfälle und was immer. Und es war wichtig, dass man diese Fälle von den Außenposten zur Hauptstation brachte, wo man sie dann wegschiffen konnte in der Hudson Bay. Und da war immer ein Kampf gegen die Zeit, immer. Weil sie hatten nur ein paar Monate im Sommer, wo das geschehen konnte. Und so haben sie viele so Ruder Teams gehabt, die sind dann ins Land hineingefahren, Felle geholt, wieder raus und sollten vor dem Winter unbedingt da sein, sonst ging es wieder ein Jahr länger und so weiter. Die Felle waren dann nicht mehr so wertvoll. So waren viele Boote unterwegs mit etwa 8 bis 9 Mann im Boot. Einer davon war auch Kawonabi, der Christ war. Und der Christ wurde dort. Und er war ein starker Leiter. Und er hat dem Missionar mal gesagt, weißt du, bei uns, wir mein Stamm oder meine Familie ist unter dem Wappen, könnte man sagen, oder dem Totem des Bibers. Und dann erklärte er ihm das. Er sagte, schau, jede Familie, jeder Stamm hat so ein Totem, so ein Tier, das es verehrt, wie ein Wappentier. Aber es ist mehr als, er verehrt es wichtig, weil er will, oder richtig, weil er will, dass zum Beispiel er selbst so wird wie das Tier. Einige wollen schlau sein, so nimmt er den Fuchs, ein anderer nimmt den Wolf, damit er schnell und stark ist, ein anderer nimmt den Bär für Stärke und so weiter. Und er sagt, die werden nie etwas unternehmen gegen so ein Tier. Das Tier ist ihnen heilig, weil sie verbünden sich, sie machen einen Bund mit diesem Tier und wollen genauso werden wie dieses Tier. Und das ist das Totem. Das ist ihr Zeichen. Und unter diesem Zeichen leben sie. Ah, sagte der Missionar, das Totem ist also ein Ideal, dem man nachstrebt. Nein, sagte er, es ist mehr. Es ist nicht nur ein Ideal, es ist Lebensinhalt. Und da macht man einen Pakt mit dem Totentier und es ist eher wie ein Beschützer, ein Gott. Die Hudson Bay Gesellschaft war sehr glücklich, als Evans da rausging als Missionar. Am Anfang und später dann weniger, weil dann mehr und mehr Christen wurden. Und die Christen wollten am Sonntag nicht mehr arbeiten. Sonntag war ein heiliger Tag, aber da verlieren sie Tage durch den Sommer. Und da waren sie überhaupt nicht glücklich, dass diese faulen Christen nicht mehr ruden wollten. Kavonabi war willig, eine Herausforderung anzunehmen und sagte, ich mache ein Rennen. Und die Hudson Bay Gesellschaft hat zuerst nicht gewollt, dann haben sie doch eingewilligt und haben sich gesagt, dann sind die Christen ein für alle Mal abgestellt, verstehst du, mit ihren dummen Einsichten, dass dieser eine Tag sie brauchen. Kavonavi ging dann los mit seinem Team. Sonntag, 3. September, ganz Norway House kam zusammen in der Kapelle, um das Boot zu feiern, das die Reise am ersten zu Ende gebracht hat. Und da hat Kavonavi erzählt und gesagt, ihr habt es alle erlebt, wir sind losgefahren zusammen. Alle Boote sind los und wir haben gerudert und waren bald mal etwas voran. Und nach einiger Zeit waren wir etwa 10 Kilometer voran. Am Samstag haben wir noch das Letzte gegeben und dann am Sonntag haben wir es uns gemütlich gemacht am Strand. Wir haben gut geschlafen, aufgestanden, gebadet, dann Frühstück gegessen, in der Rindenbibel gelesen und gesungen. Und durch den Tag kamen die anderen Boote vorbei und alle spotteten. Und Faulpelze, singen könnt ihr besser als rudern. Und so weiter haben sie geschmäht und sie dachten nicht daran, machten weiter, genossen den Tag. Montag sind sie aufgestanden früh und dann losgefahren. Gegen Mittwoch haben sie die ersten Boote wieder gesehen. Haben sie überholt, aber es war jedes Mal ein Kampf und jedes Mal ein Riesengeschrei. Sie wurden dann müde und es wurde immer stärker, schlimmer, weil die ersten Boote waren auch die stärksten. Aber dann, so bei Donnerstag, haben sie es dann doch geschafft. Waren sie wieder vorne und Samstag haben sie wieder viel reingelegt, damit sie ja viel Vorsprung haben. Und das ging für Wochen so. Doch eines Tages kamen die anderen am Sonntag nicht mehr. Und sie haben sie abgehängt. Sie gingen dann zur Wasserscheide, haben ihre Felle genommen und sind dann zurückgefahren, den Saskatchewan runter. Und nach 3 Tagen trafen sie das erste Boot. Und am 8. September kamen sie zu Hause an und waren nun in der Kirche und haben gefeiert. Und Kavanavi sagt, wahrscheinlich werden sie in 8 bis 10 Tagen die anderen Boote kommen. Sie gingen dann zum Schiff, zum Ruderboot, um das siegreiche Boot zu betrachten. Und der Missionar schaut dahin und sieht etwas wirklich anderes. Kavanavi sieht es und sagt, Missionar, die heidnischen Kämpfer kämpfen für den Ruhm ihres Totems, für den Sieg des Wolfes, des Fisches, des Elches. Und wir wollen für den Ruhm des Zeichen Christi kämpfen. Die Söhne des Wolfes kämpfen mit der Kraft des Wolfes. Sie glauben, die Kraft des Wolfes komme in sie, wenn sie das Totem vorn in ihr Kanu stellen. Und es werde sie zum Sieg führen. Uns hat beim Kampf der Mut und die Zuversicht des Christen beseelt. Und deshalb haben wir ein Kreuz in unsere Spitze aufgerichtet. Wir hatten das Vertrauen, dass wir in diesem Zeichen siegen würden. Sie haben das Kreuz aufgestellt. Die anderen kamen zurück, die einen wirklich 3 Tage später, 9 Tage später. Einige kamen gar nicht zurück, mussten überwintern in der Wildnis. Die Hudson Bay-Gesellschaft war etwas wütend, aber die Indianer waren begeistert. Unter dem Zeichen des Christen, des Kreuzes, haben sie gewonnen. Maskepun, ein ganz rauer Mann, hat in seinem Wutanfall seine eigene Frau skalpiert. Und der Missionar hat gesagt, wenn einer hoffnungslos verloren ist, dann ist es der. Maskepun. Maskepun hat nach diesem Ereignis sein Leben Gott gegeben. Geschwister, egal wo wir leben oder arbeiten, für Kanovavi hat da nicht viel geändert. Er musste arbeiten, er musste krampfen da als Ruderer. Aber unter dem Zeichen des Kreuzes. Und wenn du für Gott unterwegs bist, egal wo du dran bist, egal, wirst du unter dem Zeichen des Sieges unterwegs sein. Wir müssen aufhören mit diesem dualistischen Denken, wo wir meinen, das eine sei geistlich und das andere sei es nicht. Das eine sei geistlich und das andere sei nicht. Ja, ein Prediger, der ist geistlich, aber die anderen halt weniger. Nein, hören wir auf mit dem Stumpfsinn. Das ist nicht der Weg Gottes. Es geht darum, dass wir alles im Herrn und für den Herrn tun. Und das für das Wohl der Mitmenschen. Kolosser 3,17. Und alles, was ihr tut, in Wort oder in Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Vielleicht musst du in deinem Umfeld, in deiner Arbeit, in dem, wo du lebst, hinstehen, musst wie Kavanavi kämpfen und für etwas deinen Kopf hinhalten, das aber gut ist. Das Kreuz und Christus. Vielleicht ist es eine einfache, momentane, eintönige Angelegenheit, wo du im Moment drin bist. Doch finde deine Berufung darin. Es wird ihnen leichter gehen. Und jetzt sage ich das letzte These. Erfolg ist, wenn du in deinem Alltag, in deinen Alltag gehst, im Bewusstsein, dass du Gottes Werk tust. Das ist Erfolg. Tu das, was du tust, als Gottes Werk. Egal, wo du schwachst. Und so entlassen wir dich heute und senden dich aus als Missionar, ihr alle, als Pastoren, ihr alle, als Gottes Mitarbeiter, ihr alle, in deinen Alltag, in dein Umfeld, wo immer du gerade bist, dass du einfach lebst unter dem Zeichen des Kreuzes. Es wird dann leichter gehen. Gottes Leben und Wille soll dein Alltag bestimmen, soll der Rhythmus sein für dein Leben. Gott ist immer noch an der Arbeit. Er hat bei der Schöpfung nicht aufgehört. Er ist am Werk mit dir und mit mir, durch dich und durch mich. Und wenn wir das begreifen, werden wir nicht wie Salomo unser Leben beurteilen, sondern Erfolg haben, indem wir immer weitergehen und nicht einfach bewahren und stehen bleiben. Dein Alltag soll Rhythmus, die letzte Folie, dein Alltag soll im Rhythmus des Lebens Gottes weitergehen. Laufe einfach unter dem Zeichen des Erfolgs, unter dem Zeichen des Kreuzes. Wir beten. Vater, ich danke dir, dass wir dir gehören. Und wie du Adam und Eva berufen hast, für den Garten Eden zu schauen, zu kultivieren, zu arbeiten, zu bewahren, es besser zu machen, so hast du auch uns berufen, ein jedes von hier. Es ist gar keines ausgeschlossen. Wir alle sind berufen, zu deiner Ehre zu leben und zum Wohl des anderen. Und egal, was wir machen, ob wir irgendwo an einer Arbeit sind, die vielleicht monoton scheint, aber im Endeffekt zum Wohl der Menschen dient, dann wollen wir es dankbar tun. Amen.